Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung.
So, heute soll es nochmal um das Thema Verdachtsberichterstattung gehen. Und dazu bin ich mit Michael Fricke verabredet. Der ist Partner der internationalen Kanzlei CMS in Hamburg. Herr Fricke, grüß Sie.
Ja, guten Tag, Herr Burak.
Würden Sie uns einfach nochmal kurz erzählen, was ist denn das Verdachtsberichterstattung?
Ja, Verdachtsberichterstattung, das Wort hört man ja immer wieder in jüngster Zeit. Erklärt sich im Grunde von selbst. Eine Berichterstattung, einen Bericht über einen Verdacht, also über Vorwürfe, die erhoben werden, aber noch nicht bewiesen sind. Und das ist der entscheidende Punkt. Verdachtsberichterstattung, wenn man es etwas juristischer sagen wollte, ist die Möglichkeit der Medien eben über solche Vorwürfe zu berichten, ohne haften zu müssen, wenn sie alles richtig machen, ohne haften zu müssen, dafür, was Sie berichtet haben, wenn sich später herausstellt, diese Vorwürfe sind unbegründet. Also da bin ich jetzt schon sehr schnell im Juristischen, aber es ist letztlich, einmal ist es eine Beschreibung dessen, was es ist, als Verdacht, eine Berichterstattung über Verdachtsfälle, und dann ist es juristisch ein bestimmter, es steht als Terminus für ein Privileg der Medien über Verdachts, schon im Verdachtsstadium berichten zu dürfen. Und um das zu dürfen, gibt es bestimmte Voraussetzungen, die beachtet werden müssen. Da kommen wir sicherlich gleich noch drauf.
Genau, lassen Sie uns doch einfach nochmal, oder nicht nochmal, lassen Sie uns doch einfach über das reden, was dann Journalisten beachten müssen, wenn sie über Verdachtsfälle schreiben wollen.
Ich nehme einfach so ein plastisch mal so ein Beispiel eines typischen Verdachtsfalls. Das sind Beispiel, ich nehme mal den Fall Uli Hoeneß, das ist ja schon ein bisschen her, aber ich glaube, die meisten kennen das noch, haben es noch präsent. Der ist ja am Ende wegen Steuerhinterziehung zu einigen Jahren Haft sogar verurteilt worden. Und die Öffentlichkeit hat davon ja schon lange vor der Verurteilung erfahren, nämlich als es die ersten Ermittlungsmaßnahmen der Staatsanwaltschaft gab. Es gab ja eine Durchsuchung früh morgens bei ihm, ich glaube, an einem der bayerischen Seen, habe ich jetzt nicht mehr präsent, wo er genau gewohnt hat, also in seinem Wohnhaus. Die Ermittler rückten an und durchsuchten, und davon erfuhren die Medien, und dann war natürlich die Frage, dann wurde natürlich darüber berichtet, und da war die Frage, warum durchsuchen die denn da? Und dann war auch sehr schnell klar, es geht um den Vorwurf der Steuerhinterziehung, also um den Verdacht der Steuerhinterziehung, denn zu dem Zeitpunkt war ja noch überhaupt nicht klar, was wirklich vorgefallen war. Die Ermittlungen begannen erst, und die Ermittler suchten nach entlastenden oder belastenden Beweismitteln. Das ist ja dann noch erstmal völlig offen. Mhm. Und in diesem Stadium durften dann die Medien schon berichten, wenn sie eben die Voraussetzungen einhielten. Und das heißt also, da gibt es so 3-4 Aspekte, die berücksichtigt werden müssen. Der Verdacht muss, es muss eine hinreichende, ein Mindestbestand an Belegtatsachen vorliegen, also hinreichende Indizien, einfacher gesagt. Dann muss der Betroffene konfrontiert werden, also Gelegenheit zur Stellungnahme bekommen zu dem Verdacht, zu dem Vorwurf.
Und wenn man darauf und das gilt sowohl für Print als auch für TV, als auch für das Radio, oder?
Ja, das gilt für alle Medien, das gilt für alle Kanäle. Das sind jetzt Voraussetzungen, das steht nirgends geschrieben. Es gibt jetzt nicht das Gesetz zur Verdachtsberichterstattung, obwohl ja in Deutschland eine Neigung zur Überregulierung besteht. Aber gerade das Presserecht ist überhaupt nicht gesetzlich besonders kodifiziert. Das sind alles, sagen wir mal, es ist Case Law, um es einfach zu sagen. Also Entscheidungen, Vorgaben aus Gerichtsentscheidungen, die aber hinreichend deutlich sind, schon über Jahre etabliert sind und die eigentlich alle Medien kennen müssen und auch die Juristen, die Medien beraten, natürlich kennen und bei der Beratung auch dann berücksichtigen können und müssen. Ja, okay. Ich will das nochmal eben nur ganz kurz zu Ende. Also der Betroffene muss Stellung nehmen, und dann muss man natürlich wiederum ergebnisoffen prüfen, was ist denn da dran? Und dann kann es durchaus sein, dass man zum Ergebnis kommt, ich darf über den Verdacht gar nicht berichten, weil die Stellungnahme so überzeugend und entlastend daherkommt, dass ich mir sagen muss, Moment mal, also da ist ja wohl nichts dran. Umgekehrt, wenn das sozusagen Aussage gegen Aussage steht oder nicht wirklich geeignet ist, was der Betroffene sagt, ihn zu entlasten, dann kann ich durchaus berichten. Da muss ich aber eben alles offen darstellen und aufpassen, dass ich eben die Dinge nicht so darstelle, als sei derjenige, über den ich berichte, bereits überführt. Stichwort Unschuldsvermutung. Das ist ganz wichtig, dass man vor einer Verurteilung, wenn es um Straftaten geht, immer von der Unschuldsvermutung ausgehen muss. Also der Annahme, dass es eben doch nicht so sein, doch so sein könnte, dass der Betroffene unschuldig ist und das, was ihm vorgeworfen wird, nicht begangen hat.
Wenn der Betroffene auf die Unterlagen, die ihm im Vorfeld zugeschickt werden, was immer das auch genau sein mag, antwortet und es stellt sich raus, naja, er steht so ein bisschen auf der Kippe aus. Auf der einen Seite kann man zu dem Ergebnis kommen, da ist nichts dran, aber man weiß es noch nicht so genau. Muss man denn dann auch das, was dem Betroffenen entlastet, entsprechend publizieren?
Ja, ganz wichtig. Das gehört dann auch weitere Voraussetzungen, also die offene und ausgewogene Darstellung. Das ist eben auch Ausschluss dieser Unschuldsvermutung. Also wenn ich entlastende Umstände habe, dann muss ich die mitteilen. Auch gerade genau, wenn Sie sagen, in einer Situation, wo es auf der Kippe steht, da ist es ja ganz wichtig, auch für diejenigen, die das davon erfahren, dass sie also vollständig informiert werden und eben auch sich, damit sich auch das Publikum ein eigenes Bild machen kann, ein zutreffendes Bild, ist es eben auch wichtig, dann entlastende Umstände mitzuteilen. Also um ein Beispiel zu nennen, Leute aus Unternehmen ausscheiden, zum Teil gekündigt werden und dann mit Interna an die Medien gehen. Mhm. Da muss man aufpassen. Da gibt es teilweise tatsächlich auch wirklich Informationen, die Hand und Fuß haben, und das sind dann wertvolle Quellen. Auf der anderen Seite ist die Situation, muss man immer im Blick haben, dass gerade Leute, die gerade ihren Job verloren haben, vielleicht auch ein eigenes Interesse haben, dem vormaligen Arbeitgeber, von dem sie sich vielleicht ungerecht behandelt fühlen, jetzt nochmal ans Bein zu, also Schienbein zu treten oder irgendwie zu schaden. Und da wäre also, wenn sozusagen dann jemand kommt mit Interna, die schlüssig sind und einen Verdacht liefern, über den man berichten darf, müsste man sicherlich erwähnen, dass derjenige die Quelle, auch wenn man sie nicht nennt, im Regelfall sind wir ja alle, genießen wir ja Quellenschutz, dass die Person, von der das kommt, nun gerade ihren Job verloren hat. Das relativiert dann die Vorwürfe, aber eben entwertet sie eben nicht völlig. Und das wäre so ein Beispiel eines entlastenden, für den Betroffenen oder für ein Unternehmen, was da vielleicht im Fokus steht, entlastenden, möglicherweise entlastenden Umstandes.
Wie ist denn das, wenn jetzt sich eine Verdachtsberichterstattung im Nachhinein als falsch herausstellt? Welche Ansprüche hat denn dann ein Betroffener? Also wenn ich mir da so Fälle anschaue, dass das, was ich als besonders krass erlebt habe, ist zum Beispiel das, was mit Herrn Fachelmann passiert ist. Vielleicht kennen Sie noch andere Fälle. Aber der ist ja dann, glaube ich, in allen Fällen freigesprochen worden und stellte sich dann raus, dass der irgendwie bestimmte sexuelle Vorlieben hat, aber das soll ja jeder machen, wie er will. Aber der hatte ja einen massiven Reputationsschaden. Oder vielleicht hat er ihn immer noch.
Wahrscheinlich hat er ihn immer noch. Das ist ein ganz das richtige Beispiel dafür, weil es im Grunde zwei Aspekte liefert. Also bei Kachelmann war es ja so, es gab durchaus zulässige Verdachtsberichte, die auch nicht dadurch unzulässig wurden, dass er am Ende freigesprochen wurde. Das ist ja genau der Punkt dieses Privilegs der Presse, die natürlich berichten darf. Also Kachelmann stand vor Gericht. Das heißt also, die Staatsanwaltschaft hielt ihn für hinreichend tatverdächtig einer Vergewaltigung. Und das musste also erst im Strafprozess mühsam geklärt werden, dass das nicht so war, dass die Vorwürfe haltlos waren. Aber die Medien, die über diesen Verdacht damals berichteten, vor der Verurteilung, die das zulässigerweise taten, also mit Stellungnahme und möglicherweise entlastenden Umständen, die haben natürlich, gegen die konnte er nichts machen. Und soweit ich das überblickt habe, hat er auch nichts dagegen gemacht, weil völlig klar war, über den Fall durfte man, solange der Verdacht im Raum stand, den ja auch, wie gesagt, die Staatsanwaltschaft für hinreichend hielt für die Anklage, berichten. Dann gab es aber auch parallel zu dem laufenden Strafprozess ja eine ganze Reihe von Berichten, die überschießend waren, die also weitere Vorwürfe enthielten, die teilweise auch intime Details schilderten, die gar nicht in die Öffentlichkeit gehörten. Und das sind dann Dinge, die am Ende zu einer Vielzahl von Verfahren führten, so wie ich das, wenn ich das richtig verfolgt habe, und auch gegen verschiedene Medien und auch zu Schmerzensgeldansprüchen Kachelmanns in ziemlich in beachtlicher Höhe. Aber das waren dann sozusagen zwei Komplexe. Einmal die zulässigen Berichte, und die, da kann der Betroffene nichts machen, und die unzulässigen. Und die bewirken dann eben, die lösen verschiedene Ansprüche aus. Also Unterlassung ist das eine, und bei gravierenden Fällen eben Schmerzensgeld oder Geldentschädigung, wie die Juristen sagen.
Ich würde mit Ihnen gerne nochmal über den Unterschied zwischen einer Meinung und einer Tatsache, die man behaupten kann, sprechen wollen. Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich nicht jemanden massiv beschimpfe, eine Meinung kann ich ja erstmal zu allem äußern, oder?
Eine Meinung kann ich zu allem äußern. Das ist auch eine der ganz wichtigen Abgrenzungen und Unterscheidungen im Presserecht. Für Meinungen, gerade zu Themen, die die Öffentlichkeit interessieren, also politische, gesellschaftliche Themen, da gibt es einen ganz breiten Freiraum. Also es heißt, also bis zur scharfen Polemik darf ich also meinen, was ich will. Ich darf auch eine falsche Meinung haben. Das ist alles von der Meinungsfreiheit des Grundgesetzes gedeckt. Und dann gibt es den Verdacht, dann gibt es die Tatsachenbehauptung, also die Aussage, die Behauptung bestimmter tatsächlicher Geschehnisse und Vorfälle. Und ein Unterfall oder eher ein Unterfall der Tatsachenbehauptung wäre dann die Verdachtsberichterstattung, weil die eben doch ein Verdacht, wenn eine Tatsache, wenn auch in Verdachtsform schildert. Und insofern ist das ganz wichtig, das ist auch eine Frage, die sich immer wieder den Medien stellt: Wie formuliere ich richtig, wenn ich sozusagen in so unsicheren von den Fakten her unsicheren Situationen bin? Wenn ich es geschickt anstelle und Formulierungen so fasse, dass sie Meinungen sind, natürlich in diesen großen Freiraum retten. Wenn ich aber es ungeschickt anstelle und einen Verdacht äußere, für den ich die Voraussetzungen nicht einhalte, dann bin ich sofort in der Haftung. Insofern ist diese Abgrenzung schon sehr wichtig.
Das ist ganz aber klar. Es rettet mich nicht, dass ich eigentlich eine Tatsachenbehauptung damit abschließe, ich wollte ja nun mal meine Meinung äußern.
Ja. Das wird immer wieder mal versucht. Das rettet mich nicht. Das wäre sozusagen das durchsichtige Feigenblatt, was nicht funktioniert. Das rettet mich nicht. Wenn vorher sozusagen beim Rezipienten eigentlich ein tatsächliches Geschehen vermittelt wird, also dieses Beispiel Steuerhinterziehung, da kann ich nicht sagen, also ich berichte, also ich habe, da besteht hier der Verdacht, da Beispiel damals Hoeneß oder wer auch immer hat, oder Schubeck neulich gerade, ist ja auch verurteilt worden wegen Steuerhinterziehung. Der hat Steuern hinterzogen, und am Ende sage ich, ach, das meine ich aber nur. Also ich weiß es ja gar nicht genau. Also das ist, da muss man schon aufpassen, oder da kann man sich nicht drauf zurückziehen.
Ich habe noch so ein Feigenblatt.
Ja,
welches? Kommt von Herrn Böhmermann.
Ja.
Der sagt, ist gar nicht Tatsachenbehauptung, sondern ist Satire. Ja. Ist er damit aus dem Schneider?
Damit ist er auch nicht aus dem Schneider. Das hat er ja auch schon selbst erlebt bei der Erdogan-Geschichte, wo die Hamburger Gerichte und auch sogar, ich glaube, durch die Instanzen ist das ja sogar durch, dass er da zur Unterlassung in verschiedenen Passagen verurteilt wurde. Da war es ja alles Meinung, aber unzulässige Meinung, Schmähkritik, zu weitgehende Meinung. Das war so ein Fall der unzulässigen Schmähkritik. Und da hat er ja auch versucht, über Satire sich zu retten. Das hat nicht funktioniert. Und genauso wäre es auch bei Verdachtsberichten. Wenn am Ende ankommt, da wird ein Verdachtsvorwurf erhoben oder ein Vorwurf im Verdachtsstadium erhoben, dann kann ich das nicht durch Ausschmückungen am Ende in die Satire rüber retten. Dann muss ich schon von vornherein die Dinge ganz anders aufziehen, also im Grunde so eine Art Fiktionalitätsvorbehalt irgendwie machen, also nach dem Motto, ich erzähle jetzt mal eine Geschichte und mache also völlig klar, dass ich also hier nicht beanspruche, irgendwie die Wahrheit zu erzählen, so ähnlich wie ein Spielfilm, vor dem ich irgendwie einen Disclaimer noch schalte, damit auch wirklich jeder begreift, dass ich hier was Fiktionales erzähle. Also so ähnlich könnte man es hinkriegen, wenn ich also sozusagen dass man vielleicht bestimmte Vorwürfe satirisch verpackt noch gerade so rettet. Will ich nicht ganz ausschließen, aber das ist schon nicht so einfach.
Aber Satire darf schon noch mal mehr als viele andere Bereiche, also auch als eine Meinungsäußerung, oder?
Also Satire ist ja im Kern Meinungsäußerung, wenn ich das richtig sehe. Also das ist letztlich ist das eine Zuspitzung, eine humorvolle, verspottende und Zuspitzung anknüpfend an bestimmte tatsächliche Vorgänge, die man aber letztlich auch künstlerisch nochmal in besonderer Weise vielleicht verarbeitete Darstellung, die dann durch, eben weil sie dann eher Meinung als Tatsache oder Verdacht ist, natürlich dann mehr darf, klar.
Mich würde zum Schluss nochmal interessieren, welche Rolle Plattformen wie Twitter, also X und so weiter spielen, weil dort gibt es ja viele Leute, die schlicht und ergreifend überhaupt keine, die auch gar nicht die Meinung oder die Sicht des Betroffenen interessiert, sondern die sehr stark an ihrer subjektiven Einstellungen sozusagen festhalten. Aber und da auch eine, ja, auch eine gewisse Wirkungskraft einfach auch entfalten können.
Völlig klar, ja. Und das sind ja das sind Veröffentlichungen, auch wenn es jetzt keine Presseveröffentlichungen sind, aber es sind öffentliche Äußerungen, für die Betroffenen oder diejenigen, die das dann posten, auch einstehen müssen oder für die Plattform auch einstehen müssen. Das heißt also, es ist nicht etwa irgendein rechtsfreier Raum, was da auf den Plattformen geschieht, sondern wenn da angreifbare Äußerungen gepostet werden, ist das im Grundsatz genauso justiziabel. Ich darf auch da auch als Privatperson nicht einfach irgendeinen Verdacht rausposaunen und hoffen, dass das irgendwie alles gut geht. Natürlich gibt es da anonyme, vieles passiert ja anonym, so dass man erstmal gar nicht weiß, wer ist das da überhaupt. Dann hat man vielleicht die Möglichkeit, über Auskunftsansprüche weiterzukommen. Man kann aber auch die Plattform selbst darauf aufmerksam machen, zur Löschung auffordern. Das ist alles sehr mühsam. Aber im Prinzip, die Rolle dieser Plattform ist natürlich schon eine nicht ganz glückliche in solchen Konstellationen, weil da erstmal keine, also das, was bei klassischen Medien ja sozusagen die journalistische Sorgfalt bedeutet und eben auch zum Standard des journalistischen Arbeitens gehört, dass man prüft, was man oder die Dinge prüft, bevor man sie publiziert. Diese Instanz fehlt ja bei Leuten, die da einfach irgendwas posten können, bei Privatleuten. Die können da
Ja,
einfach
unbedingt.
posten und das tun sie ja auch. Und das ist ja das große Problem. Dass da, und auch die Plattformen haben ja dieses Privileg über lange Zeit gehabt, dass sie eben quasi überhaupt nicht hafteten. Und dann gibt es so ein bisschen die Möglichkeit, dann über Notice und Takedown weiterzukommen. Also dann erst, wenn sie aufmerksam gemacht werden, dann müssen sie überhaupt tätig werden und so weiter. Also da ist schon ein großer Freiraum für ziemlich wüstes Treiben sozusagen entstanden, der ja auch langsam jetzt, wo man langsam versucht, das so ein bisschen einzuhegen. Aber die Ansprüche hat man natürlich, aber die Durchsetzbarkeit ist dann nicht so einfach und
Ja,
mühsam.
auch gerade wegen des amerikanischen Unternehmens, ne?
Und dann gibt es eben genau so ein amerikanisches Unternehmen, da müsste man, wenn man gerichtlich vorgeht, das Ganze in Amerika, die Unterlagen in Amerika zustellen. Das ist jetzt in bestimmten Fällen einfacher durch das Netzwerksdurchsetzungsgesetz. Da kann man dann über bestimmte Konstellationen, über deutsche Zustellungsbevollmächtigte gehen. Das müssen wir jetzt nicht vertiefen, das sind so prozedurale Details. Aber es ist immer noch im Kern immer noch mühsam. Und ich komme viel einfacher gegen eine oder kann viel schneller und effektiver gegen klassische Medien vorgehen als gegen Postings auf Plattformen. Das ist wirklich ein nach wie vor nicht guter Zustand.
Herr Frick, ich habe eine Abschlussfrage.
Ja.
Dürften Sie eigentlich unseren Podcast verbieten, dass er nicht veröffentlicht wird? Das tun Sie natürlich nicht,
Das
aber.
muss ich mir jetzt mal überlegen. Also die Frage hatten Sie mir ja geschickterweise in der Vorbereitung nicht gestellt.
Ja, genau.
Also ich habe ja jetzt eingewilligt darin, dass das, was ich hier von mir gebe, publiziert wird. Und da kann ich im Nachhinein nicht kommen und diese Einwilligung widerrufen. Außer Sie hätten mir jetzt eine Frage gestellt, die mich also völlig überrascht hätte und sowas von auf dem falschen Fuß erwischt
Ja,
hätte,
aber
dass
Sie
ich
sind ja
sagen
so
könnte.
Profi, das passiert Ihnen ja nicht.
Ja, wir können ja noch mal weiterreden, mal gucken, wie weit wir kommen. Aber nein, also im Prinzip sind Sie jetzt sicher, nachdem ich mich jetzt hier einwilligend geäußert habe, da können Sie das jetzt publizieren. Und wenn ich hinterher einen Sinneswandel erlebe, ist das mein Pech. und Sie sind sicher.
Ja, die Fragen waren ja auch eher allgemeiner Natur und dass sich da eine Meinungsänderung ergibt, halte ich ja sehr für unwahrscheinlich. Und
die Rechtsprechung wird sich auch nicht so schnell ändern, dass ich jetzt in 10 Minuten zum Hörer greife und sage, oh, da muss ich mal was korrigieren, weil da irgendwas nicht mehr aktuell ist.
Ja, das wäre für alle Beteiligten, glaube ich, schade. Ja. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und für die Klärung von so im Moment wichtigen Begriffen wie, was ist Verdachtsberichterstattung?
Ja, sehr gerne.
Alles klar. Bis bald. Dankeschön.
Danke Ihnen. Bis bald. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.